Die Pressefreiheit in der BRD wird von der Regierung zunehmend eingeschränkt. Wer es als freier Journalist wagt, die Regierung offen zu kritisieren, bekommt entweder Besuch von Spezialkräften der Polizei oder wird, wie kürzlich geschehen, von einem deutschen Gericht wegen Majestätsbeleidigung verurteilt, 7 Monate Gefängnis auf Bewährung. Uns, Apolut, wurde erneut das Spendenkonto gekündigt. Wir sind den Regierenden ein Dorn im Auge, machen also alles richtig. Journalismus ist, etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere ist Propaganda. George Orwell. Dieses Land soll ganz offiziell kriegstüchtig gemacht werden und dagegen senden wir an. Deutschland muss friedensfähig bleiben. Nie wieder Krieg. Unsere Arbeit, finanziert durch eine breite Community, fühlt sich diesem Credo verpflichtet. Folgt dem Link apolut.net/unterstützen und helft uns wie bisher mit euren Daueraufträgen, damit wir unabhängige Berichterstattung gewährleisten können. Jeden Tag sagen, was ist.
Apolut. Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Endloses Morden. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Nein, es war kein Krieg, was in Gaza ablief, es waren Massaker. Es gab keine Luftabwehr, keine Armee, nur Massen von Zivilisten, die weitgehend in Zelten und Ruinen wohnten und die nun bombardiert werden, weil ein paar bewaffnete Widerstandskämpfer sich gegen die Besatzung und ethnische Säuberung wehrten. Dabei spielten systematische Morde immer noch eine Rolle, womit wir den Artikel beginnen, um dann weiter über den Stand im Völkermord und der ethnischen Säuberung zu berichten, den Stand der Aufarbeitung durch die Weltjustiz, um über den Libanon, Syrien, den Iran und dem Jemen zu berichten, die alle unter Angriffen Israels bzw. der USA litten. Systematischer Völkermord. Mitte April war klar geworden, dass 12 Ersthelfer mit deutlich erkennbaren Warnleuchten auf dem Dach, wie das Video eines Ermordeten zeigte, gezielt durch die IDF in einem Hinterhalt ermordet worden waren. Fast alle deutschen Medien hatten danach die IDF-Meldung verbreitet, wonach die Tötung von 15 palästinensischen Rettungskräften durch eine unglückliche Verkettung individueller Fehler, Missverständnissen und Kommunikationspannen eigentlich unabsichtlich passiert war. Eine Recherche der Zeitung Haaretz, die am 23. April veröffentlicht wurde, zeigte jedoch auf, dass interne IDF-Dokumente bewiesen, dass die Sanitäter vorsätzlich und aus nächster Nähe exekutiert wurden. Die Morde waren kein Versehen, sondern die Soldaten hatten gezielt einen Hinterhalt aufgebaut, um die unbewaffneten Sanitäter und Ärzte ermorden zu können. Sie seien ermordet worden, um Zeugen auszuschalten. Gründlicher und deutlicher kann man Absprache zum und Durchführung eines Mordes nicht beschreiben. Die IDF meinte, aber da seien auch 4 davon Mitglieder der Hamas dabei gewesen. Wie gesagt, alle waren unbewaffnet und Hamas war die Verwaltung der Region, das heißt, jeder Angestellter der Verwaltung war Hamas. Am 23. April gab der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, öffentlich zu, dass die Regierung Trump die Bombardierung von Lebensmittel- und Hilfslieferungen in Gaza unterstützten. Zitat: Ich hatte die Ehre und das Privileg, mich mit hochrangigen Vertretern der Republikanischen Partei in Trumps Anwesen Mar-a-Lago zu treffen. Sie bekundeten ihre Unterstützung für meine sehr klare Position, wie in Gaza vorzugehen ist und dass die Lebensmittel- und Hilfsdepots bombardiert werden sollten, um militärischen und politischen Druck auszuüben, damit unsere Geiseln sicher nach Hause zurückgebracht werden. Zitat Ende. Am 25. April tauchte ein Video auf, in dem Moshe Saada, israelischer Knesset-Abgeordneter aus Netanyahus Partei, erklärte, Zitat, es ist unsere Pflicht, die Gaza-Bewohner zu verbannen. 10 Länder sind bereit, sie aufzunehmen. Zitat Ende. Er wurde gefragt, ob er wisse, was die Aussage impliziert bedeute, und er antwortete, Zitat, ja, ich werde die Bewohner Gazas aushungern lassen. Ja, in der Tat, es ist unsere Pflicht. Ich will die Bewohner Gazas aushungern lassen und eine vollständige Belagerung zu erzwingen. Zitat Ende. Auf die Frage, ob er sich nicht Sorgen über internationale Kritik mache, meinte er, Zitat, komm schon, das ist langweilig, wir müssen uns um die Juden kümmern. Zitat Ende. Am gleichen Tag lud ein israelischer Soldat der Givati-Brigade Aufnahmen eines Bombenangriffs seiner Einheit vom aktuellen Tag in Gaza hoch. Die Bildunterschrift lautete, Zitat, wir kehren gerade vom Angriff zurück, es ist der Vorabend des Holocaust-Gedenktags. Es gibt keinen wirklichen Unterschied zwischen dem heutigen Gaza und dem Europa der 1930er Jahre. Was wir damals nicht konnten, können wir heute schon. Alle unsere Feinde sollten wissen, dass wir stärker und besser sind als sie. Wohin es auch geht, wir werden mit Stärke ankommen und alle unsere Feinde besiegen. Wir werden nicht zulassen, dass uns das noch einmal passiert. Wir sind die Starken, wir sind die Grundbesitzer hier. Zitat Ende. Aber Deutschlands Staatsräson blieb standhaft. Während der The Cradle am gleichen Tag einen Artikel veröffentlichte, dass in Israel ein Bürgerkrieg drohte. Der Netanjahus Krieg sei nicht nur ein Krieg gegen Gaza, sondern gegen die eigenen staatlichen Institutionen, die Oppositionsparteien und jeden Funken von internem Dissens. Der drohende Bürgerkrieg hatte nichts damit zu tun, dass vielleicht ein Teil der Gesellschaft gegen den Völkermord in Gaza war. Es ging alleine um interne Fragen, um Macht und Egos. Damit bestätigt sich die Analyse von Dan Steinbock über den drohenden Untergang Israel. Aber zurück zu dem Artikel von Robert Inlakesh im Cradle. Der Autor erklärt, dass während der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu behauptete, sein Volk zum totalen Sieg zu führen, um, Zitat, das Gesicht des Nahen Ostens zu verändern, Zitat Ende, er den Staat stattdessen in die Autokratie steuerte und einen inneren Zusammenbruch beförderte. Er zitiert dann weiter, Zitat, wir bereiten uns auf die nächsten Phasen des Krieges vor, an 7 Fronten, Zitat Ende, sagte Netanyahu, bevor er den Waffenstillstand im Gazastreifen aufkündigte. Gleichzeitig stand Netanyahu wegen Korruption vor Gericht und arbeitete daran, die Autorität zu zentralisieren, indem er Andersdenkende ausmerzte und Regierungsstrukturen unter persönliche Kontrolle stellte. Dies hatte die Spannungen mit dem israelischen Geheimdienst und dem Militär verschärft und innere Unruhen entfacht, die den äußeren Kriegsfronten in nichts nachstanden, meint der Autor. Er verwies auf den Versuch eines Justizputsches, der wöchentlich große Proteste in Tel Aviv und Jerusalem verursacht hatten, und darauf, dass Präsident Isaac Herzog bereits vor einem bevorstehenden Bürgerkrieg gewarnt hatte. Sogar der israelische Geheimdienst und Militärangehörige hatten sich dem Widerspruch angeschlossen und schon im März 2023 hatte die größte Gewerkschaft des Besatzungsstaates einen Generalstreik als sinnvoll bezeichnet. Immer mehr Reservisten verweigerten den Dienst. Natürlich hatte der ständige Krieg gegen Gaza, den Libanon, Syrien und die Spannungssteigerungen gegen den Iran die internen Streitigkeiten in den Hintergrund rücken lassen, und so blieb unklar, ob die Reform der Justiz, die eine drastische Einschränkung des obersten Gerichtshofs vorsah, umgesetzt wird. Zitat: Netanyahus vorgeschlagene Änderungen dieses Systems, genauer gesagt eine Generalüberholung der Justiz, würde es seiner Koalition ermöglichen, Gesetze neu zu erlassen, Einfluss auf die Wahl der Richter des obersten Gerichtshofs zu nehmen und die Befugnisse des Gerichtshofes, Gesetze aufzuheben, drastisch einschränken. Ein Beispiel hierfür war das Angemessenheitsgesetz, das ursprünglich im Juli 2023 verabschiedet wurde und den obersten Gerichtshof daran hindern sollte, Regierungsentscheidungen aufzuheben, die als extrem unvernünftig gelten. Insgesamt wurde der Eindruck erweckt, dass die rechtsextreme israelische Koalitionsregierung, bestehend aus extremistischen religiösen Parteien, die Justizreform nutzen wollte, um eine Reihe von Gesetzen durchzusetzen, die Israel zu einem theokratischen Staat machen sollten. Natürlich waren viele Israelis in Armee, Geheimdiensten, politischen Parteien und der Finanzelite besorgt über solche grundlegenden Veränderungen im Wesen ihres Landes und seiner Institutionen, was die heftige Gegenreaktion gegen Netanyahu auslöste. Zitat Ende. Der Autor erklärte dann, wie zu Beginn des Völkermordes in Gaza in Israel eine Notstandsregierung gebildet worden war, der alle möglichen Parteien angehörten. Die Frage der Rechtsreform sei dann durch die diversen Konflikte in den Hintergrund geraten. Aber verräterische Anzeichen deuteten darauf hin, dass die innenpolitische Krise noch nicht vorbei war, denn Netanyahu habe seinen eigenen Geheimdienstführer für das Scheitern vom 7. Oktober verantwortlich gemacht und löste damit interne Machtkämpfe aus, die auch seine verspätete Entschuldigung nicht mehr eindämmen konnte. Das führte zu einem Auseinanderbrechen der Einheitsregierung, was andererseits Netanyahu erlaubte, seine Agenda der Justizreform weiter voranzutreiben. Im November 2024 wurde der ebenfalls flüchtige Verteidigungsminister Yoav Gallant, der wiederholt mit Netanyahu aneinandergeraten war, zum Rücktritt gezwungen. Sein Nachfolger wurde Israel Katz, ein langjähriger Loyalist mit wenig Erfahrung. Gleichzeitig wurde der ehemalige Rivale Gideon Saar als Außenminister eingesetzt, eine strategische Kooptierung abweichender Meinungen. Im selben Monat wurden 2 hochrangige Berater des israelischen Premierministers angeklagt, die Staatssicherheit gefährdet zu haben, indem sie geheime Informationen direkt an Netanyahu weiterleiteten und offizielle Kanäle umgingen. Diese Enthüllungen gingen auf den sogenannten Bibi-Files-Skandal zurück, eine Fülle belastenden Materials, das monatelang aufgrund einer Nachrichtensperre für israelische Medien unterdrückt wurde. Laut Haaretz steckt Netanjahus innerer Kreis bis zum Hals in Ermittlungen. Der Bericht beschreibt detailliert, wie sich der Premierminister durch eine streng kontrollierte Schicht von Loyalisten vor direkter Haftung schützte und sich so eine Art Immunitätszone schuf. Eine Schicht von Beratern, die ihn von den neuesten Verdächtigungen abschirmten. Zitat Ende. Der Bericht geht weiter und beschreibt noch mehr interne Streitigkeiten. Und kommt dann darauf zu sprechen, dass Netanjahu den Generalstabschef durch Eyal Samir, einen langjährigen Verbündeten, ersetzte, was sofort zu drastischen personellen Veränderungen im Oberkommando der israelischen Armee führte. Eindeutig, um die IDF besser an Netanjahus Sieben-Fronten-Kriegsdoktrin anzupassen. Auch der Armeesprecher Daniel Hagari wurde entlassen. Im November 2023, so der Artikel, hatten Umfragen gezeigt, dass nur 4% der Israelis Netanjahu vertrauten, während 73,7% Hagari vertraut hatten. Und schließlich berichtet In Lakesh über die bereits angedeuteten Auseinandersetzungen mit den Geheimdiensten, was zu Reaktionen der Justiz geführt hatte. Zitat: Die israelische Generalstaatsanwältin Gali Baharaf Miara urteilte später, Bars Entlassung sei ein Interessenkonflikt gewesen, was zu ihrer eigenen Entlassung führte. Daraufhin forderte der Vorsitzende der israelischen Anwaltskammer, Amit Becher, Justizminister Yariv Levin auf, das Entlassungsverfahren zu stoppen. Bars Entlassung fiel mit dem Wiederauftauchen des Qatar-Gate-Skandals zusammen, über den erstmals der Haaretz-Journalist Bar Pelek berichtete. Im Mittelpunkt der Affäre standen Netanjahus Mitarbeiter, die angeblich für eine pro-katarische PR-Kampagne bezahlt wurden, während sie im Büro des Premierministers arbeiteten, ein weiteres Zeichen dafür, dass Korruption den Staat im Innersten zerfrisst. Als der oberste Gerichtshof eingriff, um Bars Entlassung zu verzögern, entfachte dies die gerichtsfeindliche Rhetorik in Netanjahus rechtsextremer Koalition neu. Die langjährige Kampagne zur Neutralisierung der israelischen Justiz stand wieder auf der Tagesordnung. Zitat Ende. Der Artikel fasste dann noch einmal die Argumente zusammen, welche Netanjahus Strategie zur Umwandlung des Staates in ein rein autoritäres Regime aufzeigten. Die Wahrheit zu Gaza. Schon seit Jahren kursierte die Befürchtung in Israel gegenüber kritisch eingestellten Kreisen, dass die ganzen Maßnahmen gegen Gaza, wie die regelmäßige Bombardierung, die Blockade, die Schüsse am Grenzzaun auf unbewaffnete Demonstranten, nur dazu dienten, das Leben unerträglich zu machen, um eine ethnische Säuberung zu erreichen. Und natürlich war dies am 7. Oktober 2023 auch der erste Gedanke angesichts von unbewachten Grenzzäunen, durch die vorher keine Maus schlüpfen konnte. Aber es war nur Verschwörungstheorie und Antisemitismus. Nun gab es seitdem einen Völkermord an Palästinensern in diesem Bereich, das Morden war täglich und normalisiert, und am Ende wurde nun immer offener das Ziel der ethnischen Säuberung zum Ziel israelischer Politik erklärt. So äußerte das Knesset-Mitglied Limon Son Har Melech öffentlich, Zitat: Um einen echten Sieg zu erringen, dürfen die Bewohner Gazas nicht dort bleiben. Entweder wir oder sie. Es gibt keine Realität, in der Gaza so weiter bestehen kann, wie es ist. Die nächsten Schritte müssen entscheidend sein. Die Migration der Bewohner Gazas und die Gründung großer Städte wie Haifa, Naharia und Be'er Sheva innerhalb des Gazastreifens. Zitat Ende. Und hinzu kommt die Bestätigung, dass Israel sich nicht verteidigt, sondern Angriffskriege führt, auch wieder in neuerer Zeit durch Rabbi Elitzer Kashtil, der Vorsitzende der auf die Militärschule vorbereitenden einflussreichen Bnei David Akademie. Er erklärte, Zitat: Es ist unsere Pflicht zu erobern, auch wenn kein einziger Schuss auf uns abgefeuert wird, selbst wenn uns die Menschen in Gaza ständig Blumen und Liebesbriefe schenken, wir sind verpflichtet, ihr Land zu erobern. Wir brauchen dieses Land nicht zur Verteidigung oder zum Schutz, wir sind hier, um zu erobern. Im Unabhängigkeitskrieg hat niemand aus dem Negev auf uns geschossen, wir haben alles bis Eilat erobert. In Eilat lebte keine einzige jüdische Seele, die minimalistischsten Schätzungen schließen Beirut und das Nildelta in Ägypten mit ein. Zitat Ende. Der Stand im Völkermord. Am 24. April erhielt die Internetgemeinde die Möglichkeit, 80 GB an Beweisen für Kriegsverbrechen in Gaza herunterzuladen. Damit wurde der Stand der Verbrechen Israels in Gaza bis Anfang April dokumentiert. Viele der Dokumente enthielten furchtbare Bilder und könnten empfindliche Seelen schwer treffen. Aber es waren die Beweise, welche vermutlich bald von den großen IT-Konzernen unterdrückt werden würden. Der IGH und der ISTGH könnten sich vermutlich zu einem Urteil bemühen, wenn Gaza entvölkert wurde und Israel bereits eingezogen war, musste man im April annehmen. Und gedeckt von den Vetos im UN-Sicherheitsrat würde dann nichts weiter geschehen. Deutschlands Unwille, Völkermord anzuerkennen. Am 25. April kursierten im Internet Plakate von einem pro-israelischen Restaurant in Deutschland. Ein Löwe mit Davidstern auf der Brust schlürft ein Melonengetränk. Der Text besagt, Zitat, gehäckselt, püriert und zerstückelt, Zitat Ende, und spielte damit anscheinend darauf an, wie die Zivilbevölkerung mit Bomben in Stücke gerissen wurde. Bilder von Körperteilen waren in den vorhergehenden Tagen um die Welt gegangen und die Melonenstücke hatten anscheinend Kindergesichter. Mindestens aber war es die Anspielung auf eine Wassermelone, welche als Symbol für Solidarität mit Palästina verwendet wird, da die Flagge rot-grün-weiß-schwarz denen der palästinensischen Flagge ähnelt. Das Restaurant erklärte sich dann aber selbst zum Opfer von Antisemitismus und Judenhass. Die Abbildung von Melonenstücken auf pro-palästinensischen Demonstrationen mit Hinweis auf den Widerstand war verboten, weil die Hamas und andere Widerstandsgruppen gegen die Besatzung in ihren Videos rote Dreiecke über israelischen Zielen zeigte, welche vom Widerstand beschossen wurde und die Gruppen in Deutschland als Terrorgruppen verboten waren. Obwohl der bewaffnete Widerstand gegen die Besatzung von der UN-Generalversammlung in mehreren Resolutionen legitimiert worden war. Als Folge der Massaker in Gaza durch Israel, so konnte man das beurteilen, erklärte Norwegen im April 2025 als 13. europäisches Land, den Staat Palästina anzuerkennen. Damit hatten bereits 148 von 193 Staaten der UN Palästina als Staat anerkannt. Womit die Auslöschung, wie von israelischen Politikern beabsichtigt, immer schwieriger wurde. Sobald Israel die Vernichtung in Gaza einstellte, könnte ein Prozess in Gang gesetzt werden, der ermöglicht wurde, weil sich in China alle Widerstandsgruppen Palästinas auf ein gemeinsames Verfahren geeinigt hatten. Damit wurde das Teile und Herrsche in Gefahr gebracht, mit dem Israel bisher die Politik Palästinas erfolgreich spaltete. Und es wuchs sogar die Möglichkeit einer erneuten palästinensischen Regierung im Exil, welche nicht mehr, wie die palästinensische Autonomiebehörde, wie eine Marionette Israels agierte. Allerdings musste man einschränkend feststellen, dass Letzteres nicht in China diskutiert worden war. Die Treffen der Widerstandsgruppen fokussierten sich 2024 auf eine Einheitsregierung für Palästina, nicht auf eine Exilregierung. Da eine solche Regierung der Einheit innerhalb der Besatzungszone von Israel niemals zugelassen werden wird, wäre eine Regierung im Exil die logische Konsequenz. Als Präzedenzfälle könnte man die polnische Exilregierung zwischen 1939 und 1990 heranziehen, die Erfahrungen mit der tibetischen Exilregierung seit 1959, der Exilregierung von Osttimor und der Exilregierung, welche die PLO zwischen 1970 und 1993 für Palästina betrieb. Kein Religionskonflikt, sondern Besatzer gegen Besetzte. Dass manche Zionisten im Vorbeigehen auf deutlich erkennbare Christen in Israel spuckten, war bekannt. Allerdings gingen extremistische Zionisten in Gaza weit darüber hinaus und bombardierten auch christliche Kirchen. Begründung war natürlich Hamas. Am 27. April wurde bekannt, dass der palästinensische Widerstand ein Video veröffentlicht hatte, das die Rettung israelischer Geiseln zeigte, die unter Trümmern eines israelischen Luftangriffs auf den Ort ihrer Gefangenschaft eingeklemmt waren. Das Filmmaterial dokumentierte, wie einige Geiseln lebendig begraben wurden und wie mindestens eine Geisel gerettet und mit Sauerstoff versorgt wurde, während Palästinenser erste Hilfe leisteten. Zitat: Dieser eindringliche Film dürfte die israelische Gesellschaft zutiefst erschüttern und liefert unwiderlegbare Beweise dafür, dass die Bombardierungen der eigenen Armee israelische Geiseln gefährden und töten. Ein Vorfall, der sich bereits mehrfach ereignet hat. Er verstärkt zudem die wachsende Wahrnehmung, die israelische Regierung, die in den letzten anderthalb Jahren bereits weithin als gleichgültig gegenüber dem Wohl ihrer Bürger galt, riskiert lieber den Tod aller Geiseln, als über ihre Freilassung zu verhandeln. Zitat Ende. Jeden Tag fielen Bomben auf wehrlose Zivilisten in Gaza, die, ohne dass die Welt es zur Kenntnis nahm, stillschweigend verbrannten. Teilweise so gründlich, dass sie gar nicht als Opfer gezählt werden konnten, weil nicht identifizierbar. Auf die rhetorische Frage, ob das, was Israel in Gaza mache, auch den US-Werten entsprach, konnte man nur antworten, dass es das Remake der Auslöschung der indigenen Bevölkerung Amerikas durch die amerikanischen Siedler war. Insofern entsprach, was Israel machte, dem Gedankengut der US-Siedler. Damals waren die Bösen die Indianer, welche die armen Siedler abschlachteten, was man lange noch in Filmen bewundern konnte. In Israel war es der 7. Oktober. Hatten US-Siedler die Büffelherden abgeschlachtet, um die indianische Bevölkerung ihrer Nahrungsmittelbasis zu berauben, war es in Gaza die Blockade von Nahrung und anderen humanitären Gütern. Nebenbei bewies das Verhalten die Heuchelei des großen Teils der US-Bevölkerung, welche die israelische Politik unterstützte, aber die Taten der US-Siedler betrauerte. In Israel gab es eine kleine Gruppe von jüdischen Menschen, außerhalb von Israel mehr Juden, die sich mit der palästinensischen Befreiungsbewegung solidarisierten. Fadi Shabita schrieb über die Rolle der Israelis in der palästinensischen Befreiungsbewegung und argumentierte, die Geschichte antikolonialer Organisationen von Südafrika bis Algerien zeigte, dass es Raum für einen gemeinsamen Kampf gab, allerdings nur, wenn die Partnerschaft auf die Förderung wahrer Gleichheit und Gerechtigkeit abzielte. Ein Artikel vom 25. April beleuchtete diese Bewegung. Zitat: Wie viele Befreiungskämpfe der Bevölkerung im Laufe der Geschichte ist auch der palästinensische Kampf gegen die israelische Apartheid von der Konfrontation zweier Seiten geprägt, Unterdrücker und Unterdrückte. Doch wie in fast allen Fällen, von der südafrikanischen Anti-Apartheid-Bewegung bis zum algerischen Widerstand gegen den französischen Kolonialismus, haben einige Mitglieder der herrschenden Seite diese Kluft verwischt, indem sie sich den Herrschaftsmechanismen widersetzten und sich vom Handeln ihrer eigenen Gesellschaft distanzierten. Zitat Ende. Seit der Wiederaufnahme ihres Angriffs auf Gaza im März hatte die israelische Armee ihre Angriffe auf die Wasserinfrastruktur der Enklave verstärkt, von der Bombardierung von Entsalzungsanlagen und Brunnen bis hin zur Zerstörung von Rohrleitungen. Ibtisam Mahdi schilderte die zunehmend verheerende Wasserkrise in Gaza. Nur jeder 10. Gaza-Bewohner hat derzeit Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die meisten hatten keine andere Wahl, als Meerwasser zu trinken und kontaminierte Vorräte zu rationieren. Hind al-Ansari untersuchte am 24. April, wie sich die Aussicht auf ein Normalisierungsabkommen mit Israel für Saudi-Arabien zu einer innenpolitischen Krise entwickelt hatte. Während das Königreich vor dem 7. Oktober die öffentliche Meinung akribisch zugunsten eines Friedensabkommens umgestaltet hatte, wurde diese Strategie durch die Schrecken des israelischen Krieges gegen Gaza völlig auf den Kopf gestellt und die saudische Führung zu einer Neuausrichtung gezwungen, um der öffentlichen Meinung Rechnung zu tragen. Der ISTGH und Haftbefehle. Am 24. April hob die Berufungskammer des ISTGH die Entscheidung einer sogenannten Vorverfahrenskammer des Gerichts aus dem November 2024 auf, mit der diese eine Zuständigkeit des ISTGH für die strafrechtliche Verfolgung israelischer Staatsbürger bejaht hatte. Damit wurde indirekt auch ein Verfahren zur Annullierung der Haftbefehle gegen Netanyahu und Gallant und möglicherweise andere israelische Soldaten und Politiker angetrieben bzw. sollte unmöglich gemacht werden. Wenn kein Gericht für Völkermord zuständig war, dann würde eben niemand bestraft, war der Gedanke dahinter. Egal ob Völkermord oder nicht. Während deutsche und israelische Zionisten darüber jubelten, war es in Wirklichkeit die erwartete Reaktion, wie man es meinen früheren Einschätzungen entnehmen konnte. Und es war ein weiterer Sargnagel in dieser kolonialen Nachkriegsordnung. Einer Ordnung, in der koloniale Verbrechen ungestraft blieben, aber Aufstände dagegen bestraft wurden. Hier endet das Format des Podcasts, aber im folgenden Text finden Sie noch Informationen über freiwillige Migration, wie ein Haaretz-Artikel von Neonazi-Methoden Israels schreibt, was im Libanon, in Syrien, dem Iran und Jemen unter dem militärischen Druck Israels und der USA passiert. Anmerkung der Redaktion. Alle Links zum Thema finden Sie in der Schriftversion dieses Artikels.
Dies war eine Produktion von Apolut.
Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.